Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es ist erst wenige Wochen her, da wurden Urs Fischer und Steffen Baumgart gefeiert. Und zwar völlig zu Recht. Urs Fischer hatte Union in die Champions League geführt und Steffen Baumgart den ersten FC Köln zum souveränen Klassenerhalt. Ein paar Wochen später stellt sich die Lage anders dar. Urs Fischer und Union verloren gestern das 8. Pflichtspiel in Folge, sind mittlerweile im Abstiegskampf und auch an Steffen Baumgart kam erste ganz leise Kritik auf. Aber heute gelang den Kölnern die Befreiung und zwar in Gestalt eines Sieges gegen Borussia Mönchengladbach. Das sind unsere Themen. Das brisante Derby auf Kante genäht und der neue Nagelsmann feierte bei der USA-Reise einen gelungenen Einstand und setzte auch optisch neue Akzente und Impulse. All das und viel mehr wollen wir besprechen mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Didi Hamann, unser Sky-Experte, ist immer noch bei Stimme, obwohl er sich gestern durchaus auch ein bisschen aufgeregt hat. Und er hat gestern beobachtet, Union ist aktuell eine tote Mannschaft. Das war, so das harte Urteil, 90 Minuten lang nichts. Herzlich willkommen an Patrick Helmes, Idol des ersten FC Köln, trotz seines damaligen Wechsels zu Bayer Leverkusen. 88 Tore in 177 Profispielen, das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und er sagt, der Sieg der Kölner streichelt die kölsche Seele. Und er weiß, dass er ist gebürtiger Kölner. Und ein herzliches Willkommen an Jan-Christian Müller, den Kollegen von der Frankfurter Rundschau, seit 30 Jahren dort tätig, aber immer noch frisch und lebendig unterwegs. Und er hat beobachtet, dass Julian Nagelsmann die Hierarchie beim DFB neu geordnet hat. Herzlich willkommen und ein herzliches Willkommen auch an Thomas Strunz, Europameister 1996, Champions-League-Sieger mit den Bayern, fünfmal deutscher Meister unter anderem. Und er hat in den 90er Jahren den FC Hollywood in voller Blüte erlebt und er hat auch mit Didi Hamann gemeinsam gespielt. Herzlich willkommen nochmal an diese Runde und zum Einstand. So, Thomas, wir sprechen gleich ausführlich über das kölsche oder über das rheinische Derby. Wie beobachten Sie denn im Moment den FC Bayern?
Naja, es ist alles ein bisschen überraschend. Also diese Stabilität, die Bayern über ein Jahrzehnt jetzt mittlerweile ausgestrahlt hat, das ist aktuell nicht erkennbar. Es gibt so viele Nebenkriegsschauplätze außerhalb des Platzes, angefangen mit dem Ende der letzten Saison, mit den Entlassungen von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, dann die Transferperiode, wo man auch nicht glücklich ausgesehen hat, die ständige Diskussion über einen zu kleinen Kader, Positionen, die angeblich nicht optimal besetzt sind und jetzt dieses Thema der letzten Tage noch mit Masrui. Also es war schon mal ruhiger beim FC Bayern.
Ist es für Thomas Tuchel zumindest bedenklich, wenn Uli Hoeneß Nadelstiche, wie in der vergangenen Woche geschehen, setzt?
Ja, zumindest lässt es mal aufhorchen, dass zumindest eine Unzufriedenheit da ist, so will ich es mal beschreiben. Und wenn Uli was sagt, Didi kann das ja auch noch aus eigener Erfahrung sagen, dann ist auch wirklich was, dass irgendwas brodelt. Wie weit das dann führt, am Ende muss Thomas Tuchel Sieger einfahren und im besten Falle überzeugend spielen.
Jan-Christian, einmal auch hier so die Headline sozusagen gesetzt zum Thema Julian Nagelsmann. Hat er nach deinem Eindruck gelernt aus seiner Zeit beim FC Bayern und auch den Fehlern, die er dort gemacht hat?
Also das jetzt abschließend zu bewerten, wäre wahrscheinlich zu früh. Aber er hat zumindest ja das sehr auffällige Outfit, was er beim ersten Länderspiel getragen hat, hat er dann gesetzt durch gedeckte Farben im zweiten Länderspiel. Und das würde ich schon mal sagen, das war auf jeden Fall schon mal ein Lernprozess.
Okay, gut. Ich nehme an, dass er auch in anderen Dingen noch dazugelernt hat. Also nach meinem Eindruck ist er die ganze Geschichte ein bisschen pragmatischer vielleicht angegangen. Wir werden das Ganze sehen, aber nachher auch besprechen, denn es gibt ja wirklich interessante Themen. Patrick Helmes hat sich, das dürfen wir schon verraten, gefreut über den Sieg des ersten FC Köln. Inwiefern tut das, ich habe es eingangs erwähnt, der kölschen Seele gut?
Ja, das A und O.
Der Tabelle sowieso.
Nein, das ist, man muss ja sagen, man ist durch die Baumgart-Ära so ein bisschen verwöhnt. Man hat die letzten beiden Jahre eigentlich sehr vernünftig Fußball gespielt. Er hat Spieler besser gemacht. Und dieses Jahr ist es schon mit 7 Spielen ein Punkt so gewesen, dass es an einem nagt. Ich glaube, auch Steffen war ein bisschen unzufrieden. Und dann kommt natürlich genau das Derby zum richtigen Zeitpunkt jetzt. Aber klar, ist auch, hättest du heute verloren, dann hätte es, glaube ich, richtig gebrannt. Und dann wäre zum ersten Mal, glaube ich, auch so dieser Funke von den Fans auf die Spieler übergesprungen. Mhm. Das war in Leverkusen so nach dem schlechten Spiel. Und deshalb kann man in Köln schon mal durchatmen für heute, dass man das Spiel heute sehr sicher und souverän gewonnen hat.
Hat Steffen Baumgart da weiterhin alles im Griff?
Ja, ich denke ja. Also sie haben auch Spieler verloren, wichtige Spieler. Aber es ist eine Mannschaft, die immer einen Eindruck macht, dass da eine Einheit auf dem Platz steht. Und ich hatte schon den Eindruck, dass es eine Frage der Zeit ist, bis sie das drehen. Aber natürlich, umso länger du nicht gewinnst, umso weiter geht das Selbstvertrauen runter, wird es natürlich immer schwerer. Deswegen, das war heute gegen ja, ordentliche Gladbacher, war natürlich ein Befreiungsschlag. Und ich glaube, dass wir von den Kölnern in den nächsten Wochen jetzt auch einiges mehr sehen werden.
Ja, aber für die Gladbacher läuft es auch nicht richtig gut unter Seoane. Werden wir gleich auch drüber diskutieren. Zunächst schauen wir mal auf das, was sich in Köln getan hat, Hannes Herrmann.
Dem 1. FC Köln gelingt der Befreiungsschlag. Die Geißböcke gewinnen das rheinische Derby gegen Borussia Mönchengladbach verdient und springen fürs Erste auf den Relegationsplatz. Eine frühe Elfmeterentscheidung nach dem Handspiel von Manu Cornet führte zum 1:0 durch Florian Kainz. Der neue Kapitän übernahm die Verantwortung, sein zweites Saisontor. In Durchgang 2 kamen die Gladbacher dann überraschend zum Ausgleich nach einer Standardsituation. Elvedi war der Torschütze, kurz darauf musste aber Manu Cornet gehen. Nach diesem Foulspiel an Dejan Lubicic hieß es glattrot für ihn. Und Köln nutzte kurz darauf die Überzahlsituation, bekam erneut einen Strafstoß zugesprochen nach dem Foul von Moritz Nikolas an Luca Waldschmidt. Und Kainz bei seiner zweiten Ausführung des Elfmeters mit dem 2:1 und dem Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Luca Waldschmidt, der an allen 3 Toren direkt beteiligt war. Ein herrlicher Abschluss rechts ins Eck. Köln gewinnt mit 3:1.
Wie haben Sie denn Steffen Baumgart so in den vergangenen Wochen wahrgenommen?
Auf jeden Fall schon anders als die erste Zeit. Also ja. Er ist ja immer hochgetigert, hoch und runter. Er ist schon ein bisschen ruhiger geworden, weil ich einfach glaube, wenn du keine Siege holst, gerade in der Bundesliga, ist es halt maximal schwer. Und es fehlt aber auch Qualität einfach in diesem Kader. Das heißt, wie er teilweise gewechselt hat, er hatte einfach keine anderen Optionen, dann viele Verletzte. Und ich glaube, dass heute, man hat es am Abwurf gesehen, sehr, sehr erleichtert, weil in Köln, das ist halt einfach eine One-Man-Show. Das muss man einfach sagen. Steffen Baumgart steht über allem, alles andere steht irgendwie hinten dran.
Verstecken sich die anderen Führungskräfte auch hinter ihm?
Mit Sicherheit. Er macht es ja auch eine super Art und Weise, muss man fairerweise sagen. Wie gesagt, Keller ist am Rumrühren im Hintergrund. Ob das dann mit seiner Art immer so top ist in Köln, sei dahingestellt. Aber wenn er funktioniert, dann funktioniert Köln. Kommen keine Siege, dann ist das kölsche Herz schon sehr traurig.
Ja, und man hat ja gesehen, dass die...
Aber ganz kurz, hast du eben gesehen, wie erleichtert er war?
Ja. Na? Also man hat richtig gesehen, was da für eine Last auch abgefallen ist. Ne? Und er hat die Länderspielpause, glaube ich, auch gut genutzt, um die Mannschaft auch nochmal auf die Bedeutung dieses Derbys hinzuweisen. Weil von der ersten Sekunde hatte ich das Gefühl, die eine Mannschaft hat verstanden, dass es ein Derby ist und die andere Mannschaft hat es überhaupt nicht verstanden. Also normalerweise, wenn man die ganzen Chancen mal aufaddiert, hätte es auch 6-7-1 ausgehen können. Ne? 3 Lattenschüsse, glaube ich, noch und auch noch, sonst noch hochkarätige Möglichkeiten. Und da haben die Kölner heute gezeigt, wie es funktionieren kann. Ne? Patrick hat gesagt, die Qualität ist natürlich nicht in dem Maße vertreten wie bei anderen Vereinen. Aber sie haben eben gezeigt, dass es eben auch möglich ist gegen Mannschaften wie Gladbach, die vom individuellen Niveau vielleicht besser besetzt sind, aber nicht als Mannschaft auftreten, die ganz große Probleme haben, wie man eben gegen diese Mannschaften dann eben bestehen muss. Eine andere Möglichkeit wird der FC nicht haben.
Sie haben eben Christian Keller angesprochen, den sportlich Verantwortlichen, und haben gesagt, man stellen es mal so in den Raum, wie man sein Wirken bewerten sollte. Wie bewerten Sie es denn?
Man muss halt wissen, dass Köln halt sehr speziell ist und sehr emotional. Und so ganz radikal kann ich so einen Verein dann doch nicht führen. Also da sind sehr viele Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle seit Jahrzehnten für den Verein arbeiten. Und natürlich kann man immer die Perspektive haben, Dinge zu verändern. Aber manchmal ist auch der Mensch im Vordergrund. Und das ist eigentlich das, was vom FC immer im Vordergrund stand. Und die Stimmung ist jetzt, sage ich mal, der Geschäftsstelle nie so bombastisch gut, wie es mal früher war zu meiner Zeit. Wir haben zwar oft schon mal Spiele vergeigt und es war nicht alles toll, aber die Stimmung war immer gut. Das war immer schon in Köln so. Und das ist einfach nur, das ist Köln. Deshalb lieben auch die Kölner all das. Aber er wird auch seinen Platz noch finden müssen. Er kann froh sein, dass Steffen Baumgart da ist. Und das ist natürlich schon zusammen mit Vorstand. Das ist für alle schon sehr schwer, weil alles von Steffen abhängt. Und für den Misserfolg dann die richtige Entscheidung zu treffen, wer zuerst geht, sehr, sehr schwierig in Köln.
Patrick, was ja zu deiner Zeit schön war, ihr seid auch alle sehr gut bezahlt worden. Und der FC musste halt sich regelmäßig das Geld leihen, musste Anleihen auflegen, Fananleihen unter anderem. Und das Geld muss halt im kommenden Jahr auch zurückgezahlt werden. Ich sehe, dass es schwierig ist, dass jetzt so einer wie der Christian Keller da kommt, der sozusagen promoviert hat in langfristigen Strategien, auch in der Finanzierung von Fußballclubs. Das ist ein Kopfmensch und Köln geht es mehr um den Bauch. Aber
du siehst auch seine Zwänge.
Ich sehe halt auch die Zwänge, die finanzielle Lage. Absolut. Und so kann es natürlich nicht weitergehen. Wir haben jetzt gerade einen Zinssatz von 5%, da kommt in Köln dann nochmal 3% drauf. Und wenn man jetzt die Anleihe verlängert, ist man bei 8%. Das kann Köln halt nicht finanzieren. Und deswegen ist es im Grunde ein Zwang, das, was da jetzt
passiert. Wieso kommt bei Köln 3% drauf?
Ja, so ein Risikoaufschlag. So, okay.
Gut, Erleichterung, um nochmal kurz zum Sportlichen zu kommen, haben wir eben gesehen bei Steffen Baumgart und die äußert sich auch beim Kapitän.
War ein sehr wichtiger Sieg. Bin sehr froh, dass wir das gewonnen haben, das Derby. Ja, so kurz nach dem Spiel natürlich fällt schon eine Last ab. Ich glaube, es war für uns alle, für alle, die da im Verein arbeiten, jeder Mitarbeiter, die Mannschaft, Trainerteam, alle Fans, die heute eine unglaubliche Atmosphäre geschaffen haben, war ein sehr wichtiger Sieg und bin sehr glücklich, dass wir das gemacht haben.
Es gab vorm Spiel einen sehr besonderen Moment mit den Fans zusammen. Ist die ganze Mannschaft nochmal eingehakt zur Tribüne gegangen. Was sind da nochmal für Worte gefallen? Wie wichtig war das vor diesem Spiel auch?
War sehr wichtig. Aber man muss schon auch sagen, dass in der Situation, in der wir jetzt waren oder in der wir sind, dass die Fans uns immer unterstützt haben. Dass trotz einem Punkt sie immer zu uns gehalten haben, uns unterstützt haben und noch nie irgendein Blödsinn gekommen ist. Also da sind wir echt sehr dankbar, das wissen wir zu schätzen. Und heute haben sie uns vor dem Spiel nochmal motiviert, ein paar gute Worte an uns gerichtet, dass sie hinter uns stehen, dass uns, egal was passiert, heute im Spiel unterstützen werden. Und ich glaube, das ist, tut uns als Mannschaft schon gut in so einer Situation mit einem Punkt, dass wir wissen, dass wir den Rückhalt der Fans haben. Und bin eigentlich einer, der normalerweise nicht so Lobeshymnen ausspricht, aber das ist in der Situation, in der wir sind, schon besonders.
Ja, und dieses Spiel gegen Gladbach, das ist ja schon zu Weiß-Weiler-Zeiten in den 70er Jahren ganz besonders gewesen. Ist man da noch einen Schritt mehr gelaufen? Wobei, wenn ich so an Sie zurückdenke, also.
Oh, das ist Mobbing. das ist natürlich schon ein geiles Gefühl, gerade im Rheinland. Ich glaube, das Drumherum ist wesentlich größer als das, was der Fußballer da empfindet. Es ist ein normales Spiel, aber klar, pusht das halt vor dem Spiel mal. Ich habe auch mal in der 95 vor der Südkurve gegen Gladbach einen entscheidenden Elfmeter geschossen. Das ist schon pures Adrenalin. Ja. Aber geil sind die Spiele immer erst, wenn du es gewinnst. Und für den FC war das, glaube ich, super wichtig heute. Weil ich glaube, bei der Niederlage hätte es schon wirklich gebrannt. Und dann hätten viele entscheiden müssen, was passiert jetzt, was man als Nächstes. Gott sei Dank haben sie gewonnen, jetzt geht's nach Leipzig und dann kommen die entscheidenden Wochen mit den ganzen Gegnern von unten. Und dann hoffe ich, dass die Baumgart-Mannschaft sich da wieder zurechtfindet.
Nochmal kurz zur Erläuterung, Sie haben sich die Kräfte immer so eingeteilt, dass Sie dann vor dem Tor so bei 100% waren, ne? Und dann getroffen haben. Didi, jetzt bisschen die Stimme geschont, jetzt kannst du wieder loslegen. Gestern gab es auch eine Situation, die Szenen sind nicht so lustig, sondern das sind schon echt überharte Vergehen gewesen. Rücksichtslos. Mhm. Gestern gab es nur Gelb und hier gibt's Rot. Jetzt, du hast ja gestern mit Alex Feuert, der früher bei uns gearbeitet hat, der Sprecher, der Schiedsrichter, ist da ein verbales Duell geliefert. Siehst du da jetzt zwischen diesen Szenen, wir haben die anderen natürlich auch vorbereitet, irgendeinen Unterschied?
Nicht wirklich. Also das früher gab es den Ausdruck des rohen Spiels. Mhm. Und rohes Spiel wird mit Rot bestraft. Und das ist im Fall von Kone dasselbe wie im Fall von Grifo gestern. Das sind ziemlich identische Situationen, da wir billigen.
Da ist die Szene von gestern.
Da wir billigen eine.
Grifo gegen Gamboa. Gamboa, ja. Ne?
Da wir billigen eine Verletzung des Spielers in Kauf genommen und das ist für mich unstrittig. Beide Spieler haben großes Glück. Hier geht der Boden, hier gibt der Boden nach. Wenn der Boden nicht nachgibt, dann liegt er jetzt wahrscheinlich im Krankenhaus und ist gestern Abend operiert worden. Und sowas muss mit Rot bestraft werden. Und wir haben ja den Videobeweis genau. Ich mache dem Schiedsrichter gar keinen Vorwurf. Das ist natürlich, es passiert unheimlich schnell. Das ist für einen Schiedsrichter unheimlich schwer zu sehen. Nur wir haben ja den Videobeweis reingebracht, genau für diese Situationen, wenn der Schiedsrichter das falsch wahrnimmt oder nicht wahrnimmt, dass der dann eingreift. Und was jetzt passiert ist, Wir haben verunsicherte Schiedsrichter und ich habe nicht den Eindruck, dass die Videoassistenten zwingend dem Schiedsrichter helfen. Ja, weil wir hatten auch in Hamburg eine Situation mit Jatta, das war Körperverletzung. Ja, das heißt, es waren 3 Situationen und 2 wurden nicht mit Rot geahndet. Und ich kann das nicht verstehen, weil...
Hast du denn mit Alex Feuerhardt heute mal gesprochen? Hat er dir gestern erklärt? Oder gestern sogar?
Ja, nein, da gibt es ja nichts zu erklären. Also er hat das ja gestern erklärt mit dem Schuhrand. Nur dass du siehst ja, bei Griffo siehst du ja gar nicht, wo er den trifft, weil von der Kameraeinstellung kannst du das nicht sehen. Der geht auf den Knöchel und der hat großes Glück, dass er nicht, sich nicht verletzt. Und da geht es um Existenz. Es geht um zu viel, dass ich sowas akzeptieren kann. Und ich ziehe den Hut vor dem Herrn Letsch, der sich gestern hinstellt und mit einer Ruhe die Fragen beantwortet hat.
Der Trainer des VfL Bochum.
Mir wäre der Deckel hochgegangen. Ja, die spielen jetzt gegen Heidenheim. Ja, die spielen jetzt gegen Heidenheim, Darmstadt, Mainz und Köln, glaube ich. Das heißt, die haben jetzt 4 Spiele. Wenn er von den, gestern verlieren sie das Spiel nicht. Ich glaube sogar, dass sie 60 Minuten mit einem Mann mehr gewinnen sie das Spiel. Dann haben sie 7 Punkte. Dann hast du die 4 Spiele, gewinnst eins oder hast 4, 5 Punkte, ist alles gut. Wenn er die nächsten 4 Spiele nicht gewinnt, dann kann es sein, dass er den Job nicht mehr hat. Und das kann ich nicht akzeptieren, weil die Leute den Job verlieren, ihre Existenzen verlieren, weil ein Videoassistent in Köln sitzt, der aus welchen Gründen auch immer dem Schiedsrichter nicht das Zeichen oder Kommando gibt und sagt, das war eine rote Karte.
Auf der anderen Seite haben wir immer gesagt, auch hier in dieser Runde, die Schwelle zum Eingreifen solle möglichst hoch liegen. Na, also das muss man auch fairerweise immer sagen. Jetzt würde ich erstmal gerne das Meinungsbild abholen. Ist jemand auch der Auffassung, dass es gestern mit Gelb getan war oder dass es heute auch mit Gelb
getan? Für mich sind das beides ganz klare rote Karten. Ja. Mhm. Also wenn es der Schiedsrichter nicht sieht, da kann die Perspektive auf dem Platz kann eine andere sein. Aber das muss der Videoassistent muss das sehen, dass es keine Möglichkeit gab, den Ball überhaupt zu treffen. Das war gestern bei Grifo so und das war heute bei Kone die gleiche Situation. Und das ist für mich völlig unverständlich, dass 2 gleiche Situationen unterschiedlich bewertet werden. Und die Frage, die sich ja stellt, ist, hätte der Videoassistent heute eingegriffen, wenn es die Diskussion, die Didi gestern aufgemacht hat und die ja auch medial verbreitet wurde, hätte der dann heute überhaupt eingegriffen?
Was glauben Sie?
Ich glaube, dass er nicht eingegriffen hätte. Nee. Ich glaube, dass sie es genau, dass es dann, das wäre die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters gewesen. Ich glaube, dass heute da sehr bewusst eben dann auch nochmal geguckt worden ist und der Schiedsrichter dann eben auch rausgeschickt worden ist, der Aytekin, der sehr gut gespielt hat, sehr gut gepfiffen hat, ja. Gespielt auch übrigens, ja. sehr gut gepfiffen hat. Und das darf in der heutigen Zeit mit dem Stand der Technik, der da ist, das darf einfach nicht passieren.
Ja. Ja, ich bin derselben Meinung, übrigens auch was Jatta angeht vom Freitagabend. Da hat der Schiedsrichter sich das übrigens angeschaut.
Ja.
Ist zu einem anderen Ergebnis gekommen. Ja. Ich habe aber auch immer Respekt davor, wenn der Schiedsrichter sich das anschaut und ein anderes Ergebnis. Ich finde jetzt, das ist eine halbe Umdrehung zu viel, wenn du sagst, dass dann sozusagen der seinen Job verliert.
Ist aber so.
Ja.
Ist aber
ja,
so, Jan.
Gut, hängen auch noch ein paar Spiele weiter hinten dran. Ne? Also, ja, das muss man schon klar sagen.
Das ist ein entscheidendes Spiel. Das ist ein Spiel gegen eine Mannschaft, aber die auch im Moment am Wackeln ist in Freiburg. Das macht einen riesen Unterschied. Und deswegen haben wir die Leute da reingebracht. Und wenn ich, du sagst das, wir haben letztes Jahr, haben sie gesagt, lieber einmal mehr rausschicken. Dann habe ich gesagt, das wird die Schiedsrichter noch mehr verunsichern. Du musst die Eingriffe auf ein Minimum reduzieren. Aber wenn ich dann sehe, für was sie rausgeschickt werden, wo einer den Ball an die Fingerspitze kriegt, ja, das sind ja zum Teil dann Videodetektive, da sehen sie, dass der Ball die Fingerspitze berührt. Aber sowas sehen sie nicht. Und da muss ich sagen, da habe ich kein Verständnis. Und wir sind jetzt was?
Sie haben es gesehen, aber eben anders bewertet.
Ja, aber da gibt es, wenn du einen findest, du kannst 100 Leute fragen, und da sind wir wieder bei den Experten, du kannst 100 Leute aus dem Fußball befragen. Wenn du einen findest, Patrick, den schickst du mir, bitte. Du wirst keinen finden.
Versprochen. Aber ich glaube, ich finde ihn nicht. Also ich wäre es nicht. Ich sehe es so wie die Runde, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die Frage, die Jan jetzt aufgebracht hat, war ja, ob sozusagen die Folgerung von dir dann sozusagen dann etwas zu weit geht.
Genau, darum geht es mir halt, dass damit natürlich auch die Schiedsrichter noch mal zusätzlich unter Druck gesetzt werden. Und auch diese Wutblase, die dann jedes Mal entsteht, die ja dann bei dir gestern auch entstand. Ich habe es jetzt nicht mitgekriegt, weil ich beim Spiel Mainz gegen Bayern war. Aber mir geht es dann halt auch ein bisschen darum, wie man mit den Leuten umgeht. Und da muss ich auch sagen, da hat mir der Bochumer Trainer wirklich sehr imponiert.
Ja, aber Jan, wir sind in der Leistungsgesellschaft. Ja, und wenn ich gestern den Jatta sehe, der schaut sich das 5-mal an. Und ich habe das angeschaut oben. Dann sage ich, das schaue ich mir einmal an, dann drehe ich um und sage, ja, da bitte gehen Sie zum Duschen. Ja? Und dann schaut sie sich das 5-mal an und lässt die gelbe Karte und sagt, so, weiter geht's.
wir hören vom DFB, hören wir nichts. Es muss schon Konsequenzen geben und Leute müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, in England gibt es eine unabhängige Kommission, die am Montag sagt, das war richtig, das war falsch, das hätte anders gemacht werden. Ob das jetzt zwingend die Entscheidungen, die getroffen werden, besser macht, lasse ich mal dahingestellt. Nur wir hören vom DFB, hören wir nichts, die machen ihre eigenen Statistiken. Ende der Saison sagen sie, ja, wir haben alles richtig gemacht, zweimal hätten wir anders entscheiden müssen. Es gab unzählige Situationen schon diese Saison, die falsch entschieden wurden. Und wenn der Schiedsrichter gestern in Hamburg diese rote Karte nach fünfmal anschauen nicht gibt, ja, warum soll ich denken, dass es nächste Woche besser wird, wenn derselbe Schiedsrichter dann wieder pfeift? Dann muss ich vielleicht auch mal einem Schiedsrichter sagen, du hast jetzt zwei Wochen Pause, du gehst auf die Ersatzbank. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass ich das akzeptieren könnte.
Also für mich ist das Problem einfach in der Sache, dass der Trainer eh schon der Depp der Nation ist. Also das ist so menschlich, was du sagst, dass das vielleicht so hart ist, was Titi sagt. Aber Fakt ist, als Trainer hast du manchmal halt nur dieses eine Spiel, die Chance, das Ding zu drehen. Und natürlich wird dann zwei Wochen eine Umarmung von dir bekommen, wenn er dann entlassen ist. Aber das ist schon natürlich ein Big Dreier, wenn du den gestern holst und die kannst du nächsten Wochen einfach anders aufspielen. Das ist toll, wie er reagiert hat. Aber Fakt ist, der Trainer muss schon wirklich viel akzeptieren. Und dann kann man nicht noch sagen, finde ich, der Videoschiri oder der Schiri hat es eh schwer genug.
Das aber die Wahrheit ist doch, dass die Schiedsrichter, ehrlich gesagt, meistens die Deppen der Nation sind.
Aber das
auch weil
sind sie
wir so
Jahren
mit
ja
ihnen
schon.
Umgehen, wie wir mit ihnen umgehen.
Aber das ist ja seitdem
und
die
zur Rechenschaft ziehen. Wir haben halt 24 Bundesliga-Schiedsrichter zur Rechenschaft ziehen. Ich verstehe da ehrlich gesagt nicht so ganz.
Ja, aber es kann doch nicht sein, wenn du einen Fehler machst. Wenn du einen Fehler machst, dann sitzt du nächste Woche auf der Bank, wenn du ein Spieler bist. Wieso soll es bei den Schiedsrichtern anders sein? Und jetzt haben wir über das Handspiel doch gar nicht gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir das Handspiel vorliegen haben. Das war ja derselbe Witz wie die nicht gegebene rote Karte. Das ist auch. Das heißt, die kriegen die rote Karte nicht für Freiburg. Das heißt, die spielen 11 gegen 11 weiter. Und 10 Minuten später kriegen sie einen Elfmeter gegen sich, wo mir erzählt wird, er vergrößert die Körperfläche. Also wenn du mir erklärst, wo der die Körperfläche vergrößert, der Bernardo.
Bin ich hundertprozentig bei dir.
Ich gehe jetzt einmal dazwischen, nutze meinen Abend als Moderator. Wir haben vor zwei Wochen mit Felix Brüch über die Auswirkungen des Videoassistenten diskutiert. Er hat gesagt, der Fußballer habe sich verändert. Er wolle aber auch nicht mehr ohne Videobeweis auf den Platz gehen oder ohne Videoassistenten. Das war schon ganz interessant. Und ich würde gerne noch mal zurückkommen zum 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach und zum Trainer Steffen Baumgart, der erleichtert war.
Ich glaube, das, was wichtig war, ist einfach, oder das, was wichtig ist, ich glaube, das wissen die Jungs besser, die ganz lange hier schon sind, dass dieser Verein aus meiner Sicht sehr ruhig und sehr sachlich agiert und trotz der Und das ist ja trotzdem eine prekäre Situation. Also wir haben jetzt 4 Punkte. Wir wissen immer noch, dass wir nicht da sind, wo wir hinwollen und was wir auch müssen. Und trotzdem behalten alle die Nerven, bleiben ruhig. Und das, was noch schöner ist, und das ist dann schön für mich, den Fußball, den ich sehen will, spielen wir weiter. Auch wenn viele gerne jetzt was anderes sehen möchten, es wird dabei bleiben. Und deswegen freut mich das umso mehr, dass wir mit diesem Fußball heute ein sehr, sehr gutes Spiel auch zum Sieger oder dann verdient gewonnen haben.
Was kann man aus dem Spiel heute mitnehmen für so ein schwieriges Spiel dann auch in Leipzig?
Erstmal gar nichts. Ich glaube, heute atmen erstmal alle durch und da hat Leipzig noch nichts mit zu tun. Sondern wir freuen uns einfach, dass wir eine sehr, sehr gute Leistung uns auch belohnen konnten. Und das ist dann auch alles. Und Leipzig machen wir uns dann wirklich ab Dienstag, Mittwoch Gedanken.
Thomas, hätten Sie eigentlich so einen Trainer wie Steffen Baumgart gerne gehabt?
Boah. Ich weiß ja nicht, was er für ein Training macht. Ne? Wie er
also zu hart hätte es nicht sein dürfen.
Nein, ich habe schon gute Trainer gehabt. Ja. Also. Oh, Steffen macht das gut. Also er passt
halt. Er passt sich, aber jetzt finde ich eben auch der Situation gut an. Ne? Also, abgeklärt.
Genau, er wirkt abgeklärter, ist natürlich auch kein Grund zu Euphorie und zu Übertreibungen. Er schätzt die Situation auch richtig ein und ich glaube, er kann auch das, was du vorhin angesprochen hast, mit der wirtschaftlichen Situation gut umgehen, weil er vorher auch in Clubs gearbeitet hat, wo die wirtschaftliche Situation auch nicht rosig war, in Paderborn beispielsweise. Und er hat es eben schon bewiesen, dass er trotzdem Mannschaften formen kann, die dann eben auch erfolgreich sind. Und das traue ich ihm beim 1. FC Köln, auch insbesondere mit den Zuschauern, wenn da mal diese positive Stimmung wieder einkommt. Und das wird nach dem Derby gegen Gladbach, Patrick weiß es sicherlich besser als ich, aber wenn du ein Derby gewinnst, dann schwebst du erstmal auf Wolken und dann wirst du erstmal die Woche durch die Stadt getragen. Ja? Also von daher müssen sie jetzt auch gar nicht vor Leipzig verstecken, weil man hat überall eine Chance. Ne? Ist ja ganz klar. Und Leipzig hat auch Schwierigkeiten gehabt, ne? gegen Bochum in der letzten Woche. Also von daher.
Ist das für die Kölner so eine Art Neustart?
es ist der überhaupt der Start in die Saison jetzt eigentlich. Aber du weißt, du spielst in Leipzig, also da kann es auch eine Reise geben, so ist es nicht. Es ist eine Momentanaufnahme und Steffen macht das natürlich sehr abgeklärt vor der Kamera. Ich kann mir schon vorstellen, dass er zu Hause seinem Hund mal ein paar Sprints über die Couch macht, weil er sich schon freut. Also das ist schon Ballast, was abfällt. Nochmal, da ist schon Druck am Kessel. Und trotzdem, der eine andere wird schon in die Stadt gehen und einfach mal so ein bisschen den Abend genießen. Das setzt schon
Kräfte frei. Wieder mit drei Punkten im Kreuz. Wie, ja, ist das wie ist das Verhältnis Keller-Baumgart?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich gehe davon aus, sehr professionell. Es sind grundverschiedene Typen beide, aber beide haben, glaube ich, dasselbe Ziel. Der eine muss aus sehr wenig viel machen. Das verkauft Steffen Baumgart super, finde ich. Er meckert nie über das, was er hat, aber er weiß, die Qualität relativ gut einzuschätzen. Und Gott sei Dank gibt es Mannschaften mit Augsburg, Bochum, die eigentlich noch schlechter sind. Und deshalb, glaube ich, wird das sowas zwischen Platz 14 und 16 werden. Das wäre für diese Saison aber, denke ich, für den FC absolut okay, wenn sie genau drin bleiben würden.
In den Regionen ist so langsam aber sicher auch Union Berlin unterwegs. Die Mannschaft, die sensationell die Champions League erreicht hat. Und Urs Fischer, ähnlich wie Baumgart, ich habe das ja eingangs erwähnt, eigentlich mit einem Status der Unantastbarkeit ausgestattet. Aber die Niederlage gestern und auch die Art ihres Zustandekommens gegen den VfB Stuttgart, die ließ schon aufhorchen.
Die Partywochen des VfB Stuttgart gehen auch nach der Länderspielpause weiter. 3:0 Erfolg bei Union Berlin. Den Auftakt machte in der 16. Minute. Na wer denn schon? Serhou Guirassy, 14. Treffer im 18. Ligaspiel. Das hat es in der Historie der Fußball-Bundesliga noch nie gegeben. Schreckmoment dann aber für die Stuttgarter in der 26. Minute. Guirassy mit Oberschenkelproblemen musste raus. Es ging nicht weiter für den Goalgetter. Für den VfB dieser Tage kein Problem. Der eingewechselte Silas lässt die gesamte Union-Hintermannschaft stehen. Verliert Renault. 81. Minute 2:0. Die Entscheidung für die Gäste. Aber einer war da noch. Jong auf Undav. Der letzte Treffer der Partie. Stuttgart gewinnt 3:0 bei Union Berlin.
Die Sorge, dass er irgendwann zu ihm kommt und sagt, also ich mag nicht mehr.
Also Urs Fischer hat so viele Verdienste um diesen Club und in den letzten Jahren, dass er zusehends auch noch ein Typ ist, der ganz klar im Leben steht und diese Dinge auch so analysiert, dass er weiß, welche Verdienste er hier hat. Und wir sind absolut bereit, eben diesen Weg jetzt auch gemeinsam zu gehen. Und das weiß er auch. Und diese Rückendeckung kennt er auch. Er ist aber auch jemand, der immer wieder sagt, wir sind im Profifußball. Und im Profifußball ist es am Ende auch Ergebnissport und wir müssen auch mal Ergebnisse erzielen. Und wer Urs kennt, weiß halt eben auch, dass er das auch genauso meint.
Glauben Sie denn, dass Sie unbegrenzt verlieren dürfen?
Nein, ich glaube nicht, dass man unbegrenzt verlieren darf. Ich glaube, am Schluss ist die Tabelle dann schon auch entscheidend. Im Moment, ja, ist ja auch schwierig dazu was zu sagen. Ich glaube, es gilt, die Situation auch von meiner Seite so anzunehmen, wie sie ist. Wir haben 2 Tage Zeit, um uns auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Und das habe ich vor allem im Kopf.
Also Sie werfen nicht hin?
Ja, wieso soll ich hinwerfen? Für das, glaube ich, hat es die Mannschaft in den letzten Spielen zu gut gemacht. Wie gesagt, bis auf Real, wo wir wirklich 60 Minuten unterlegen waren, waren wir das in all den Spielen nicht. Ich glaube schon, dass die Worte des Trainers bei der Mannschaft noch ankommen.
Frage. So, also jetzt vorneweg. Urs Fischer hat riesige Verdienste um Union Berlin. 3 Ausrufezeichen. Und mein Eindruck, ich war ja gestern da, dass er auch absolut präsent und souverän ist. Aber die andere Seite, wir haben das im Interview angesprochen, 8 Pflichtspiele in Folge verloren. Das kann man auch nicht ganz so wegdiskutieren. Das, was Runert gesagt hat, wurde in Teilen als Rückendeckung gewertet. Könnte man das auch anders sehen?
Es ist eine
Stichwort Ergebnissport.
Ist eine Interpretationssache, ne? Wie ich es gerade sehen will. Ne? Wenn ich jetzt darüber berichten will, dass der Verein zusammensteht, dann kann ich das als Rückendeckung nehmen. Wenn ich natürlich Zwietracht reinbringen will, dann kann ich auch sagen, der hat sich aber nicht ganz klar geäußert und so weiter. Aber ich glaube schon, dass die drei, inklusive des Präsidenten, ihre Rollen schon klar kennen, wer für was verantwortlich ist. Und der Trainer ist am Ende, so einfach es immer ist, auch für die Ergebnisse der Mannschaft verantwortlich. Und da läuft's nicht. Und ich glaube, dass die Unioner einen Fehler gemacht haben bei ihrer Einkaufspolitik.
Inwiefern?
Also Spieler wie Bonucci, Volland, auch Gosens, der ja als Nationalspieler gekommen sind,
das passt für mich nicht zu Union Berlin zusammen. Und das hat auch, glaube ich, Auswirkungen auf die Kabine gehabt.
Inwiefern passt das nicht?
Ja, es ist ja ganz klar, wenn die Mannschaft über Jahre jetzt erfolgreich war, angefangen mit dem Aufstieg in die Bundesliga, mit den ganzen Ergebnissen, die sie geholt haben, mit Spielern, die auch zum Teil bei anderen Vereinen gar nicht so erfolgreich waren, Robin Knoche zum Beispiel in Wolfsburg und so weiter. Da hat sich ein Kern gebildet, der
auch Khedira.
Rani Khedira, genau, der auch ein wichtiger Faktor dort bei Union Berlin ist. Da bildet sich natürlich ein Kern raus, der dann eben auch für Stabilität sorgt. Ein Trimmel und all diese Leute. So, und dann kommen die großen Namen, Bonucci, Volland, habe ich gesagt, die aber auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere sind und die natürlich dementsprechend auch Geld verdienen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Bonucci und auch ein Volland, der aus Monaco kommt, für Erdnüsse bei Union Berlin spielen. Und so entwickelt sich dann, wenn die Leistung nicht passt, eine Dynamik auch innerhalb der Kabine, wo dann die anderen sagen, ja, warum spielt denn der jetzt und warum spiele ich nicht? Ich bin doch dafür verantwortlich, dass wir Champions League erreicht haben. Das sind ganz kleine Risse, die in so ein Gefüge kommen. Und wenn dann diese Dynamik einmal anfängt, und gestern war das ja ein blutleerer Auftritt, muss man ja ganz klar sagen. Das war ja, man hat das Gefühl gehabt, da weiß gar keiner, was jetzt da gerade mit dem Verein passiert. Und deswegen.
Es war nicht Union-like, fand ich.
Dass das eine gefährliche Situation ist. Und da muss der Trainer und der gesamte Verein, insbesondere die drei von mir genannten, Präsident und auch Oliver Runert, die müssen jetzt genau gucken, wer ist jetzt da dieser Kern? Oder wer gehört jetzt zu diesem Kern noch? Und die Leute eben auch mitnehmen. Weil sonst ist diese Spirale nach unten. Die ist dann sehr schwer aufzuhalten.
Ich habe ja an Christian, als ich Runert das gestern gefragt habe, eher damit gerechnet, dass er im Prinzip sagt, unbegrenzt.
Das war eine sehr pragmatische Antwort. Wenn man sich bei Union Berlin ein bisschen auskennt, weiß man auch, dass der Präsident sehr viel zu sagen hat. Und man muss sagen, dass...
Eine Antwort, die Raum lässt für Interpretation?
Auf jeden Fall spürt man sehr deutlich, dass die Erwartungshaltung und das, was erreicht wurde, halt so weit auseinander ist. Das ist halt der Unterschied zum Beispiel auch zu Köln, wo die Erwartungshaltung ja von vornherein eine ganz andere war.
Das ist neu.
Das ist halt das Neue.
Nein, dass die Erwartungshaltung in Köln
realistisch ist.
Ja. Müßig ist ja.
Und es ist natürlich auch eine andere Schublade, in der Runert jetzt aufgezogen hat. Ne? Die Schublade mit Volland und Gosens und Bonucci. Er hat ja sonst
Bonucci, der gestern nicht gespielt hat, das könnte auch ein Problem werden. Der kommt ja aus Italien nicht zur Union Berlin, letztlich um auf der Bank zu sitzen. Auf der anderen Seite, es geht am Dienstag oder Mittwoch schon weiter in der Champions League.
So ein gewisses Prinzip, Try and Error, das kennt man bei Union Berlin. Mhm. Aber das waren dann halt so in der Größenordnung Öztunali oder Möwald. Mhm. Die haben dann halt nicht funktioniert. Und das hat aber keine großen Verwerfungen gegeben. Das ist jetzt natürlich vermutlich völlig anders.
Aber da hat er ja recht. Erfolg ist auch mal die größten Fehler. Nochmal, Union hat die letzten Jahre immer so viel Sympathien. Ich glaube, in ganz Deutschland, außer jetzt mal die Blauen aus Hertha, glaube ich, jeder mag diesen Verein und wie gearbeitet wird. Und das ist, so wie du meintest, es tut einem weh, wenn das etwas passieren würde, wo man sagt, was macht der Trainer für eine geile Arbeit? Aber du hast schon recht, Bonucci, Volland, passen nicht wirklich rein. Gosens, finde ich zum Beispiel, passt super da rein. Das ist auch ein Aberer, der da macht. Aber eigentlich hätten es die Jungs verdient gehabt, die wirklich das Ding da hochgezogen haben. Und die haben oft Transfers gehabt, Max Kruse, wo er gesagt hat, was machen sie da? Und das fand ich immer das Geile bei Union, wo wir alle gesessen haben, wie kommst du auf die zu holen? Und da muss man auch sagen, hat Runert vielleicht zwei, dreimal daneben gegriffen und dann kommt dieses Mosaikstückchen, was dann fällt. Und dann passiert genau das.
Könnte aber auch noch werden. Also ich zum Beispiel würde Bonucci nicht zu früh abschreiben, mit all seiner Erfahrung. Auf der anderen Seite, er ist ein Spieler überwiegend für eine Viererkette. Union,
du brauchst jetzt Kommunikation, ne? Du brauchst Kommunikation. Das sprachliche Thema, da hinten irgendwie das zu organisieren, Stabilität auszustrahlen, das ist natürlich schon schwieriger in einer Phase, wo es eben nicht so läuft. Ja? Wenn es gut läuft, dann brauchst du gar nicht so viel, dann guckt der andere, was da passiert. Aber du musst eben auch reden können miteinander. Und
wie viel habt ihr beide miteinander geredet?
Auch wir haben oft miteinander geredet, ne? Fand ich.
Und gerne.
Ja.
Weil es nicht lief. Nein, es lief gut genug. Didi, wie siehst du die Situation? Ja, auch von Fischer.
Ja, schwer. Also, was Thomas sagt, das ist, wenn sich die Hierarchie verschiebt, die haben jetzt 2-3 Jahre, haben die jede Woche gewonnen. Und wenn du einen Lauf hast, so wie es bei den Stuttgartern der Fall ist, dann kannst du nicht wehren. Und genauso können sie sich jetzt nicht wehren, wenn es nach unten geht. Das ist so. Das gibt, oft gibt es Sachen, die kannst du nicht erklären. Die haben Spieler geholt nach bestem Wissen und Gewissen. Ja, nur sie mussten natürlich wissen, wenn sie für viel Geld Leute holen. Ich könnte mir vorstellen, dass die drei, oder Fofana ja auch noch, dass die mehr verdienen als die, die schon da waren. So, und dann kommen die und dann verlierst du mal, dann verlierst du nochmal, verlierst nochmal. Ich glaube jetzt nicht, dass der Bonucci viele Freunde in der Kabine hat, weil die sagen, du, der kommt hierher, wir spielen jetzt in der Champions League und einer, der letztes Jahr immer gespielt hat, der muss jetzt draußen sitzen. So, und dann gibt das böses Blut. Und wenn du da diese Einheit, und das hat sie ja immer ausgezeichnet, und deswegen war das so erschreckend gestern, weil er hat ja recht, dass sie in den letzten Wochen immer ordentlich gespielt haben. Und das hätte, und haben natürlich auch die Seuche mit dem Spiel gegen Braga in ich glaube in Madrid, das hat ihnen wirklich das Herz rausgerissen. Vielleicht haben sie danach auch gedacht, nach dem Spiel in Bernabeu, vielleicht, dass sie besser sind, wie sie wirklich sind. So, und dann ist es eine ganz gefährliche Mixtur aus vielleicht Selbstüberschätzung und dann diese Einheit nicht mehr zu haben. Und jetzt stehst du da. Und wenn du als Trainer 8-mal verlierst, dann hast du keine Argumente. Weil irgendwann hören dir die Spieler nicht mehr zu. Der steht heute in der Kabine, sagt der Männer, wir machen das gut, das gut, das gut. Und die Jungs sagen, na gut, du erzählst uns jede Woche, was wir gut machen, aber wir kriegen jede Woche auf die Mütze. Das heißt, die geben
die Argumente. Was glaubst du denn, wie das weitergeht?
Ja, es wird entweder sie gewinnen oder der Trainer wird gehen müssen. Und das würde mir persönlich schmerzen, wenn Union, diese Ehe Union Fischer auseinandergeht. Aber das sind halt die Gesetze des Fußballs.
Und das hältst du nicht mehr für ausgeschlossen?
Ja, die spielen jetzt gegen Neapel unter der Woche. Ich weiß gar nicht, ob das eine gute Sache ist, dass sie zu Hause spielen. Vielleicht wäre es besser, wenn sie auswärts wären. Auch wenn die Fans gestern sensationell da unterstützt haben, nach Spielende noch da geblieben sind. Und dann nächste Woche in Bremen. Und die Art und Weise, wie sie gestern verloren haben. Also eine Leistung wie gestern, wenn sie in Bremen nächste Woche so spielen und verlieren sollten, dann wird der Zeitpunkt kommen, wo Runert möglicherweise eine Entscheidung treffen muss.
Gerassi, im Moment der treffsicherste Stürmer Europas, fällt jetzt aus für mehrere Wochen. Die Diagnose ist heute bekannt gegeben worden. Sie kennen ihn von früher. Woher? Das war die Situation, die das Ganze ausgelöst hat, gestern ja, gegen Doki.
Ein ganz, ganz toller Fußballer. Als ich damals in Köln war bei den Amateuren, hat Jörg Schmadtke ihn für die Profis geholt. Und er hatte am Anfang einfach eine Sprachbarriere. Er kam nicht richtig zurecht in Deutschland und wurde dann zu uns, zu den Amateuren, geschickt. Und nach dem ersten Spiel bei Viktoria Köln, weiß ich noch damals, habe ich dem Schmadtke geschrieben, mein Gott, was ist das denn für ein Fußballer? Also wirklich, klar, war dann Regionalliga-Fußball, aber unglaublich toll am Ball. Die Wochen später, muss man auch fairerweise sagen, musste er dann öfters zu uns kommen. Da hat er weniger Bock gehabt. Also er hat nicht ganz verstanden, wie es funktioniert. In der Kabine beim Heimspiel hat er einfach keine Fußballschuhe mitgehabt. Weil er dachte, wir haben ein Zeug bei dem, die bei den Profis abholt und stellt ihn bei uns in die Kabine. So war es natürlich nicht. Ja. Aber ich glaube, der hat einfach Zeit gebraucht.
Was hat er denn gemacht?
Ja, dann ist einer rübergesprintet, hat die Schuhe ihm geholt. Aber der hat auch Glück gebracht, trotzdem verloren. Also die an den Schuhen hat es nicht gelegen. Aber man hat da schon gesehen, dass er Fußball spielen kann. Und was ich halt so wirklich geil finde, wer den Ball dann nach außen spielt und im Sprint wirklich vorne reingeht, er zeigt schon an, was er haben will. Und das ist ein Wahnsinnslauf. Und das wird Stuttgart, glaube ich, schon fehlen jetzt. Das werden sie auch, glaube ich, unterschätzen. Klar, die werden andere haben, die jetzt einspringen. Aber es ist schon schade, dass das jetzt ihn stoppt. Und dann frage ich mich halt immer so, warum das einem Lewandowski oder so nicht passiert. Was machen die noch anders, wenn die auf diesem Level performen? Warum können die halt 33 Mal spielen, auch 34 Mal? Und das ist vielleicht das, was er vielleicht noch lernen muss, damit er halt...
Ja, der letztes Jahr 10 oder 11 Spiele auch verpasst.
Ja,
ja. Ja gut, Lewandowski, absoluter Superprofi. Ne? Ich höre bei Gerassi auch, aber also schwer zu sagen. Aber bei Lewandowski weiß man, warum es funktioniert hat, weil der einfach alles für seinen Körper getan hat und dadurch die bestmögliche Prävention betrieben hat. Aber Gerassi wirkt auch professionell.
Ich glaube auch, dass er mehr Muskelmasse hat. Also wenn umso mehr Muskeln du hast...
Ja.
Umso größer ist natürlich die Chance, dass du mal was reißt. Und,
soll ich was sagen? Deswegen warst du nie verletzt.
Ja, ich war schon verletzt, aber ein Faserriss hatte ich nie. Nee, ist ja so.
Die schnellen Fasern haben gefehlt.
Ja, es war Knochenhaltentzündung.
Aber Didi wusste, wie das Spiel funktioniert. Also, was bedeutet der Ausfall, Patrick hat es angedeutet, von Gerassi für den VfB für die kommenden Wochen?
Na gut, es sind ja drei Spiele bis zur nächsten Länderspielpause. Die wird er wahrscheinlich nicht spielen können und nach der Länderspielpause wieder da sein. Ich glaube, dass sie jetzt diese drei Spiele auch ohne ihn gut bestreiten können. Ja. Weil sie, ja, ich glaube schon, sie haben mit Silas und mit Undav zwei Spieler, die auch torgefährlich sind. Die haben ja gestern auch getroffen, also auch nahtlos den Übergang geschafft haben, eben auch zu treffen, Selbstbewusstsein zu haben. Und die Mannschaft funktioniert einfach gerade, das muss man sagen. Diese Kombination mit Hoeneß und der Mannschaft, das scheint wie ein Deckel auf dem Topf zu sein. Das war ja in der letzten Saison schon so. Und deswegen sehe ich das nicht so dramatisch.
Ja, würde ich zustimmen, weil es halt eine Mannschaft, die, wir haben gerade eben vorhin drüber geredet, dass es Mannschaften gibt, die einen Antilauf haben, wo es dann unglaublich schwierig ist. Aber das ist jetzt so eine Mannschaft, die gerade einen Lauf hat, ja auch noch aus der Relegation heraus. Ja. Diese beiden Spiele gegen den HSV waren, glaube ich, unglaublich wichtig für diese Mannschaft, weil das, die haben den HSV derart beherrscht und sind auch so in die neue Saison gegangen mit demselben Trainer. Und ich glaube, dass dieses Selbstvertrauen die halt im Moment trägt. Das hat man gestern übrigens auch in der Zeit gesehen, als dann Guirassy gar nicht mehr dabei war.
So ist es. Also der VfB Stuttgart vorläufig weiter in der Spur, wie sich der Ausfall von Guirassy auswirken wird. Das werden wir in den kommenden Wochen sehen. Wir machen eine ganz kurze Pause und sprechen gleich über die Bayern, die gestern in Mainz gewannen. Bei Sky 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen gleich über die Bayern, wollen aber einen Satz oder auch zwei verlieren. Patrick Helmes über Bayer Leverkusen, wo sie auch mal gespielt haben, gab damals ein bisschen Rumoren, als sie diesen Wechsel vollzogen haben, aber das ist ja mittlerweile auch längst Vergangenheit. Wie sehen Sie Bayer Leverkusen?
Doch nicht, nicht immer, leider.
Nicht immer, okay. Also gibt schon noch mal den einen oder anderen Spruch.
Das vergessen die Leute leider nicht so was. Okay. Aber ist okay. Also ich habe schon erwähnt vorher schon, für mich Bayer aktuell wahrscheinlich Europa mit Liverpool. Das Beste aktuell, also auch wie die Mannschaft Alonso sich entwickelt hat. Also
auch besser als City?
Für mich spielen sie einen Wahnsinnsfußball aktuell. Auch wirklich Ergebnisfußball. Seitdem Alonso da ist, ist es zum ersten Mal in Leverkusen so, dass die Ergebnisse im Vordergrund stehen und nicht das Art und Weise des Spiels. Und sie holen so viele Siege aktuell einfach, weil sie das Ding konsequent zu Ende spielen. Spieler, die letztes Jahr noch wirklich Schnitt waren, also auf ganz hohem Niveau gesprochen, die auf einmal performen, Tah in seiner besten Verfassung, Xhaka, alle Neuzugänge funktionieren. Also da wurde eine super Truppe zusammengestellt, alle Neuzugänge funktionieren, die Mannschaft wirkt eingespielt und sie hat so viel Vertrauen und hat einen Trainer, der sie halt Woche für Woche pusht, weil er eh alles gewonnen hat und das hilft natürlich schon.
Kann das bis zum Titel führen?
Absolut.
Titelkandidat Nummer 1?
Also ich glaube, die oberen 4 sind schon alle, also wir kommen ja jetzt zu anderen, auch Dortmund punktet auch, spielen aber nicht so gut Fußball. Die werden auch noch besser spielen. Aber Leverkusen mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen, wenn alle fit bleiben und der Trainer das hinbekommt, gut durchzuwechseln, weil das wird die nächste Kunst sein, in den wichtigen Phasen so zu rotieren, dass alle zufrieden sind, sollte das klappen, werden sie Konkurrenz für Bayern München werden.
Ja, also die Bayern haben einiges zu tun. Borussia Dortmund ist auch gut unterwegs. Leipzig hat jetzt auch wieder gewonnen. Der VfB ist oben mit dabei. Man wird sehen.
Aber Alonso ist der einzige Trainer von den Konkurrenten, der weiß, wie man Titel gewinnt.
Ja.
Ja, er hat das mit bei Real Madrid, beim FC Bayern. Er weiß, was notwendig ist, um auch Titel zu gewinnen. Und das ist eben auch diese Abgeklärtheit, die du angesprochen hast. Eben auch diese Geduld, mal einfach nur 4 Minuten den Ball laufen zu lassen im Mittelfeld und gar nicht nach vorne zu spielen, sondern einfach um Ruhe reinzubringen und sich das alles wieder zurechtzulegen.
Das weiß Thomas Tuchel jetzt auch, ne?
Und ja, aber der ist ja nicht der Konkurrent von Bayern. Also der ist aber Bayern. Also von den Konkurrenten, die so, wir gesagt haben, okay. Leipzig, Dortmund und
okay. Ja. Von den anderen, also neben
von denen, ja. Außer die Bayern.
Ja.
Und ich glaube, dass das ein wichtiger Faktor ist, diese Ausstrahlung. Und wenn man ihn sieht, wie er Interviews gibt, wie er über das Spiel redet, dann glaube ich, dass das schon sehr weit gehen kann.
Ich bin ja auch wirklich, wenn ich Zeit habe, morgens oft beim Training gucke zu, welche Energie er an den Tag legt. Aber nicht nur er, auch das ganze Trainerteam. Die sind eh alle so fit, als ob sie selbst noch spielen könnten. Das ist wirklich Wahnsinn. Der sprintet teilweise in Trainingsform mit. Dann spielen sie in 3-2, so ein Aufbauspiel mit einem Sechser. Das siehst du alles dann auch am Samstag. Also welches Feuer und in welchen Sprachen der das überträgt. Also selbst wenn Länderspielpause sind und der Teil ist weg, der hat dasselbe Pensum für jeden Spieler, auch wenn die meisten nicht da sind. Und das ist, glaube ich, auch eine brutal große Wertschätzung gegen allen im Kadern. Und das merkst du aktuell einfach. Das respektieren sie. Und dann sehen sie das, was er geleistet hat. Bis jetzt muss man sagen, Chapeau, sieht gut aus.
Also, kannst du ein bisschen mit den Bayern vergleichen, weil ich Mainz gegen Leverkusen gesehen habe und jetzt Mainz gegen Bayern.
Mhm.
Und da muss ich sagen, hat Leverkusen deutlich stabiler Fußball gespielt als der FC Bayern. Also es war sehr deutlich erkennbar, im Grunde hatte Mainz gegen Leverkusen keine Chance, obwohl Leverkusen eigentlich gar nicht so super drauf war. Aber das haben die so routiniert runtergespielt und das sehe ich als großen Unterschied zu dem FC Bayern, vor allen Dingen in der defensiven Stabilität.
Aber die Bayern haben gestern, und das ist die Qualität des FC Bayern in den vergangenen Jahrzehnten immer gewesen, gewonnen, Jürgen Müller. Und es war ein wichtiger Sieg.
Fußball. 22 Spieler auf dem Platz. Und jeder hat so seine Rolle. Da ist Harry Kane, der seine bei den Bayern gefunden hat. Das 0:2 bereits nach einer Viertelstunde war sein 9. Tor im 8. Spiel. Ich bin wirklich glücklich, wie das bisher läuft. Die Jungs setzen mich gut ein, deshalb kann ich Tore schießen. Und wir lernen uns immer noch besser kennen, mit jedem Training und jedem Spiel. Da sind die Mainzer, die ihre vermeintliche Rolle als Abstiegskandidat so gar nicht annehmen wollen. Wie sie sich trotz des frühen Rückstands gewehrt haben, zurückkamen, die Chance zum Ausgleich mehrmals auf den Fuß hatten, war beeindruckend. Die Reaktion der Fans nach der Niederlage noch ein bisschen mehr.
Das ist natürlich außergewöhnlich, aber irgendwie auch für Mainz halt nicht außergewöhnlich, weil es gehört einfach zum Verein. Diese Mentalität und wie die Mannschaft zusammenbleibt, ist der richtige Weg.
Eine ausgesprochen unbefriedigende Rolle hat Sven Ulreich. Wieder mal eine Parade der Marke Weltklasse. Und trotzdem wird er in den nächsten Tagen für Neuer ins zweite Glied rücken.
Meine Rolle ist klar hier beim FC Bayern, dass er jetzt bald wieder auf dem Platz stehen kann. Da freue ich mich riesig für ihn, weil ich ihn als Mensch sehr schätze. Ich setze mich dann auf die Bank und werde dann natürlich Manu unterstützen, dass er eine gute Bundesliga-Saison spielt.
Nicht ganz so wohl fühlt sich offensichtlich Thomas Tuchel in seiner Rolle, in der er nicht jeden Transferwunsch erfüllt bekommt. Wieder mal nahm er nach einem durchaus zufriedenstellenden Spiel die Gelegenheit wahr, den für ihn recht dünnen Kader anzusprechen.
De Ligt spielt aus einer Verletzung, der ist noch gar nicht hundertprozentig fit. Der Josh spielt aus einer Grippe. Der Leon spielt mit einem geschwollenen Knöchel. Die anderen kommen vom Jetlag. Also das ist schon, freue ich mich, geile Leistung, guter Sieg.
Die Meinungen gehen auseinander. Ehrenpräsident Hoeneß betonte diese Woche, dass der Kader reiche.
Wenn es der Oberboss sagt, dann wird es sein. Warten wir mal, was er sagt.
Ja, also Sie wünschen sich noch 1, 2, 3, ich weiß es nicht.
Also eine große Verletzungsepidemie können wir uns nicht erlauben. Jetzt können wir nur Regeneration anbieten auf dem höchsten Niveau und dann in Istanbul wieder ran anspecken.
Fußball. Jeder hat so seine Rolle, die er annehmen muss. Manche mit mehr, manche mit etwas weniger Verständnis.
So, jetzt hätte ich mir gewünscht, dass Sie die Reaktion von Didi Hamann auf die Aussage von Thomas Tuchel live hätten erleben können.
Nur nochmal nachspielen.
Genau. Was stört dich an dem, was Tuchel eben zum Thema Verletzte, Stichwort auf Kante genähter Kader?
Ja, wenn der eine Erkältung hat oder der andere angeschlagen, dann soll er sie nicht spielen lassen. Entweder die können spielen oder können nicht spielen.
Er hat keine anderen.
Ja, aber die haben ja gespielt. Also kann es ihnen so schlecht nicht gehen. Und das setzt sich ja irgendwann in die Köpfe der Spieler. Weil die sitzen dann, die hören das jetzt auch. Oder die lesen das morgen und sagen, ja, der ist angeschlagen, der. Und eigentlich ist der gerade zu klein und eigentlich geht das gar nicht. Das setzt sie alles im Unterbewusstsein. Das geht in den Kopf der Spieler. Und irgendwann wird ihnen das auf die Füße fallen. Ja?
Aber vielleicht ist es nur die Wahrheit.
Ja, aber da darf er es nicht sagen. Ja? Es ist so, wie es ist. Und er war ja in diesem Transfergremium dabei. Im Sommer.
Das ist ein Thema, was intern zu besprechen ist. Ja. Und nicht nach jedem Spiel vor Fernsehkameras. Weil das führt einfach dazu, dass du dich mit Dingen beschäftigst, auch als Spieler, so wie Didi es gesagt hat, die einfach unnötig sind.
Und im Sommer, wenn Spieler geholt werden.
Und im Grunde genommen hat er nichts anderes gesagt, dass alle anderen, die im Verein sonst für Transfers zuständig sind, ihren Job nicht gemacht hätten. Und das ist ja eine Kritik an der Führung, an Kaderplanung, an Umsetzung, wer alles dafür verantwortlich ist.
Jetzt breche ich wie immer an dieser Stelle eine Lanze für möglichst ehrliche Interviews, denn in unserer Rolle als Journalisten fragen wir und hoffen natürlich auch auf entsprechend ehrliche Antworten. Und es ist ja auch sagen wir, kein Geheimnis, dass ein Spieler unter Jetlag leidet.
Aber wie oft hat das schon gesagt? Aber also ist ja nicht das erste Mal, dass er die Kadergröße und die drei
Innenverteidiger... Weil er immer wieder auch gefragt wird.
Ja, das ist ja genau.
Also, nein, ich will nur fair sein. Ich verstehe deinen Punkt, aber trotzdem.
Aber das ist ja genau, was der Uli Hoeneß gesagt hat unter der Woche. Das ist ja genau der Grund. Und jetzt stellt er sich hin, jetzt sagt er es wieder. Und im Sommer hatte ich das Gefühl, wenn ein Spieler kommt, dann war es er. Und wenn einer nicht kommt, dann waren es die anderen. Ja? Er war in dem Transfergremium dabei wie alle anderen. Mhm. Und er hat sich nicht entscheiden können, wen er wollte. Mhm. Dann ist ihm der Cancelo, da wollten sie auf einmal eine Woche vor Schluss den Cancelo wiederholen, der überhaupt keine Rolle gespielt hat. Dann kommt der Palinha irgendwann um die Ecke. So, dann holen wir den Palinha. wenn sie sich früher entschieden hätte, dann hätte man mit Sicherheit was machen können. Aber das war ja auch ihm geschuldet, weil er sich lange nicht entscheiden hatten können. Und das geht mit dem Perez genauso mit dem Torhüter. Den hätte man für kleines Geld haben können, Anfang August. Zum Schluss hat er dann 6 oder 7 Millionen gekostet. Und deswegen, ich kann das nicht mehr hören. Der wird gut bezahlt, der ist bei einem der besten Vereine. Natürlich könnten sie ein oder zwei Spieler mehr haben. Nur, jetzt haben sie doch 7 oder 8 Spiele oder 9 Spiele bis zur Winterpause. Das werden sie schon durchbekommen. Und da muss schauen, was dann passiert. Aber diese ewige Jammerei, ich kann das wirklich nicht mehr hören, weil das auch natürlich für den Verein und für die Mannschaft nicht gut ist. Weil die Spieler hören das. Weil ich würde das nicht hören wollen. Ja, wenn ich Spieler bin, du musst die Spieler stark machen, du musst die stark reden. Und dann war ja diese Thematik mit Kimmich, der kann kein Sechser spielen. Der kann das nicht spielen. Ja, wie willst du erwarten, dass diese Spieler Verantwortung übernehmen? Die musst du stärken und nicht schwach machen. Und deswegen, im Moment läuft, sie spielen keinen guten Fußball, die Ergebnisse sind da. Aber wie lange das gehen wird,
die Stabilität ist halt nicht da.
Ganz kurze aktuelle Information, also bei Leon Goretzka, Mittelhandfraktur, bedauerlicherweise ist heute schon operiert worden und man hofft, dass er zum Klassiko bei Borussia Dortmund am 4. November wieder fit ist.
Aber das zeigt ja auch, wie schnell der Fußball ist. Also auch Goretzka, der war vor 2 Monaten bei der totgeschrieben. Und jetzt ist er anscheinend wieder...
Abgeschrieben.
Ja. War jetzt anders ausgesprochen. Aber das ist einfach, wie schnell das wieder dreht. Das ist genauso wie Tuchel. Und das zeigt auch, wie schwer dieser Trainerjob eigentlich ist. Weil eigentlich wollte er wahrscheinlich das gar nicht sagen, was jetzt hier diskutiert wird. Er wollte eigentlich nur sagen, ach, wie cool, dass jetzt alle das trotzdem gemacht haben für uns. Andererseits, für den Moment, wo es nicht läuft, wird das von den Spielern dann umgedreht in die andere Richtung. Und das ist eben das, was das so schwer macht. Er war erleichtert nach dem Sieg, weil die Jungs trotzdem gespielt haben. Andererseits ist das der FC Bayern, das ist die Top 3 der Welt. Natürlich könnte man ein Spieler mehr haben, aber die Qualität ist immer noch groß genug, um Mainz zu schlagen.
Aber Patrick, der Tuchel weiß schon ziemlich genau, was er sagt. Also ich habe den ja jetzt jahrelang in Mainz schon erlebt. Und er ist halt, das weiß man, wenn man den in seinen Verein holt, dass der ein unglaublich anstrengender Trainer ist. Der ist einfach eine echte Nervensäge. Und der ist auch keiner, der irgendwie darauf baut, dass man, wenn man ihn 5 Jahre später sieht, dann irgendwie groß in den Arm nimmt.
Das ist ihm egal?
Das ist ihm völlig egal. Ja, in seinem Kinder-Jugendverein in Krumbach gibt es nicht viele, die jetzt sagen, dass es ein toller Typ gewesen ist, weil der seinen Weg gegangen ist. In Mainz gibt es nicht viele, die jetzt... begeistert sind, wenn Thomas Tuchel zurückkommt. Also die sind natürlich schlau genug, nicht schlecht über den zu reden. Aber wenn der
aber meint, darf ich ganz kurz, ja? wenn ich ihn interviewe, ja? Das sind jetzt nur Ausschnitte,
ja.
Aber ich finde es immer sehr, sehr interessant und es geht etwas von ihm aus.
Absolut.
Das ist nicht immer so, wenn du Menschen erlebst, das ist ja auch beidseitig, ja. Aber ich habe immer das Gefühl, er versucht tatsächlich die Dinge authentisch zu beantworten. Ich mag mich täuschen, aber das ist mein Eindruck.
Das meine ich ja damit. Deswegen glaube ich auch, dass Tuchel sehr genau auch weiß, was er da sagt, was er dort geantwortet hat. Und auch, er weiß auch genau, dass er damit auch in dem Moment dem Verein auch wehtut.
Dann weiß er aber auch, was es auslöst. Und dann weiß er auch, dass Uli Hoeneß das anders sieht. Und dann bedeutet das, dass er ein ziemlich gefährliches Spiel spielt.
Und die Frage ist, ob es der Mannschaft hilft. Das ist doch das A und O.
Das ist die einzige Aufgabe des Trainers, ja? Also die Mannschaft auf die Spiele und auf die zukünftigen Aufgaben vorzubereiten. Und der Mannschaft das Gefühl zu geben, dass sie gemeinsam, also das gesamte Team, dass sie zusammenstehen und es schaffen, die Ziele des FC Bayern zu erreichen. Das ist die Aufgabe von Thomas Tuchel. In der Kabine und auch drumherum das so zu verkaufen und so zu verpacken. Bei allen Problemen, die immer da sind. Es gibt keine Mannschaft, wo alles reibungslos ist und alle liegen sich in den Arm. Selbst wenn man alles gewonnen hat, als sie die 6 Titel geholt haben, da gab es auch unzufriedene Spieler.
Ich kann mich erinnern, aber es gab in den 90ern bei den Bayern auch mal einen Trainer, der hat sich über Verletzte
gab's beklagt. Gab's mal, ja. Ich erinnere mich so dunkel. Nein, aber so ist es. Das ist die Aufgabe des Trainers, für eine gute Stimmung in der Kabine zu sorgen, weil alle 3 Tage Top-Leistung abgerufen werden muss.
Aber ist es nicht so, Thomas?
Und das nach außen zu bringen,
ja?
Und dann eben auch Dinge anzusprechen, die halt so sind, wie sie sind. Das war ja schon am ersten Tag nach dem geschlossenen Transferfenster ein Thema. Und wir sind jetzt wie viele Wochen weiter? Man redet immer noch darüber. Und natürlich, wenn ich immer eine Antwort darauf gebe, dann fragst du beim nächsten Spiel wieder danach, ob es denn jetzt nicht doch blöd ist, dass jetzt doch wieder ein Verletzter dazu kommt.
Aber jetzt nur mal konstruiert. Tuchel hätte in dieser berühmten Transferkommission oder Transferausschuss rechtzeitig darauf hingewiesen, dass es auf Kante genäht ist. Und gleichzeitig weiß er, dass beim FC Bayern Trainer gehen müssen, wenn sie auf 1 sind in der Bundesliga und im Champions League Viertelfinale stehen und im DFB-Pokal Viertelfinale, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, er muss ja ein Interesse daran haben, dass der Kader so gut wie möglich besetzt ist.
Nee, dass die Mannschaft so gut wie möglich funktioniert.
Aber
das,
auch
da, das, ist, das muss sein.
Aber wenn du wie in Münster zum Beispiel mit Goretzka als Innenverteidiger und ich war bei dem Spiel, wer war der Zweite? Also jedenfalls mit zwei nicht gelernten Masraoui, genau, mit zwei nicht gelernten Innenverteidigern spielen musst, heißt das ja schon, dass da das aber Ganze auf Kante genäht ist?
Natürlich ist es ja offensichtlich, aber ich muss es trotzdem nicht jedes Mal wiederholen, um das Thema immer wieder nach vorne zu schieben, sondern da sind jetzt andere Aufgaben einfach in den nächsten Wochen bis zur Winterpause. Und alle 3 Tage wird gespielt. Dann sind die Nationalspieler alle weg, also sind nur noch 3 Leute beim Training. Also ich muss dafür sorgen, dass die Kabine funktioniert, dass die Hierarchie funktioniert, dass meine besten Spieler, meine wichtigsten Spieler in der Achse, die jeder Club braucht, dass die ein gutes Gefühl haben. Und wenn ich dieses Thema immer wieder spiele, dann habe ich vielleicht nur 95% Vertrauen in das, was der Trainer sagt. Oder wenn er es nochmal sagt, nur noch 92. Und so kann ich auch eben Dinge problematisieren, die total unnötig sind. Und es bringt natürlich auch die Verantwortlichen immer wieder in Probleme. Da muss ich dann Dresden zu äußern, dann muss Uli Hoeneß ein Interview geben, dann wird der Kaderplaner in Frage gestellt oder was ist da gelaufen. Und diese ganze Thematik, die diesen Club ja auch aus der Ära Oliver Kahn, Salihamidzic ja auch mit sich trägt, diese Stimmung, die ja auch dazu beigetragen hat, dass die beiden gehen mussten. Das führt ja nicht dazu, dass das alles wieder zusammenwächst.
Aber das ist ganz gut, dass du sagst, dann muss Uli Hoeneß ein Interview geben.
Ja.
Also, das musste er jetzt alles nicht sagen.
Nein,
also,
aber er hat aus sich heraus, wie meistens, und wir kennen ihn ja noch aus der aktiven Zeit, das Gefühl, und das muss man Uli Hoeneß einfach zugestehen, er hat das Gefühl für die Situation, wann er genau was sagen muss. Um auch einen Flock reinzusetzen und jetzt ist mal
Schluss. Das hier wollte Schluss. Den Trainer einfangen.
Um mal zu zeigen, so jetzt reicht's.
Und die Frage ist, bei dem Münsterspiel hätten sie Bundesliga gespielt. Die Frage ist, ob nicht einer der Innenverteidiger gespielt hätte. Also das glaube ich schon. Ja. Und die andere Sache ist natürlich, wenn er sich hinstellt und sagt, ja, wer hat denn den Abgang von Pavard sanktioniert? Wer hat denn ja gesagt, dass der Stanisic nach Leverkusen geht? Ja, da werden sie ja ihn gefragt haben. Das macht der Verein ja nicht ohne das Zutun oder das Wissen des Trainers. Ja, und dann muss er jetzt sagen, ja gut, der kann gehen, aber dann braucht man einen anderen. Und wenn ich keinen anderen habe, dann kann er nicht gehen. Das heißt, er hängt da genauso drin und er tut immer so, als hätten, wie der Thomas sagt, als hätten die Leute ihren Job nicht richtig gemacht. Er war ein Teil dieses Gremiums, wo ja am Anfang erzählt wurde, es kommt nichts mehr raus. Am Ende kam mehr raus als vorher. aber die Spieler kamen leider nicht. Ja, also... jetzt haben sie einen Sportdirektor, es wird ein Sportvorstand irgendwann kommen, aber er kann sich da aus der Verantwortung auch nicht rausschleichen, weil wie gesagt, er hat da genauso Anteil wie alle anderen, die da dabei waren.
Jetzt möchte ich noch einmal die Meinung der Runde zu einem Mann, dessen Name eben schon gefallen ist, Nusuhir Masraoui, der im Zusammenhang mit dem furchtbaren Terrorakt der Hamas gegen Israel auf Instagram einen Post geteilt hat, in dem es hieß, wörtlich zitiert, die unterdrückten Brüder in Palästina sollten im Konflikt mit Israel den Sieg erringen. Zitat Ende. Die Bayern haben darauf reagiert. Sie haben den Angriff der Hamas verurteilt. Und auch Masraoui, so wird er zitiert, verurteile jede Art des Terrorismus. Er bedauere das und er lehne Terror und Krieg ab. Allerdings gibt es Kritik daran. Alon Mayer beispielsweise hat sich gestern geäußert im Sportstudio, der Chef der jüdischen Sportbewegung Maccabi Deutschland und hat gesagt, das reicht nicht. Und es ist eben vor allem auch so, Didi, dass Masraoui den Terrorakt als solchen nicht benannt hat, dass er sich nicht entschuldigt hat für seine Äußerung und dass das sehr allgemein gehalten ist. Wie schätzt du das ein?
Also ich kann nachvollziehen, dass die Bayern, wie sie das gehandhabt haben, kritisiert werden. Es wurde ja die Pressemitteilung ging ja dann raus. Ich hätte es für eine gute Idee gehalten oder ich glaube, es hätte Sinn gemacht, wenn er das persönlich gemacht hätte. Wenn er sich für seine Worte oder für diesen Tweet, den er da geliked hat oder retweetet hat, wenn er sich da persönlich mit eigenen Worten entschuldigt, Verantwortung dafür übernimmt, dann hätte das, glaube ich, nochmal eine andere Wirkung gehabt, als es jetzt mit dieser Pressemitteilung war.
Thomas?
Ich finde, wenn man sich nicht von diesem Terror, der da in von der Hamas ausgeübt wird, wenn man sich davon nicht distanziert, dann sollte man in Deutschland kein Fußball spielen. Und ich frage mich die ganze Zeit, es haben so viele Leute sich dazu geäußert, wo ist eigentlich der DFB, die ja die Spielerlaubnis erteilen. Und wenn jemand so redet oder sowas gut heißt und sich nicht dann im Nachhinein, in der schnelllebigen Welt der Social Media, wo ich was retweete oder like und so weiter, da kann immer irgendwas mal verrutschen. Also das würde ich gar
aber
nicht
hier
so,
wird eben ein
so
Thema angerissen, das dann.
Aber ist jetzt über ein paar Tage ist das gelaufen und es ist ein sehr sensibles Thema. Auch da muss man sich auch bewusst sein, was es in Deutschland auslöst, wenn man sich davon eben nicht distanziert. Vom DFB hört man dazu gar nichts und es gibt eine Spielerlaubnis, die erteilt wird. Ob es nicht eine Möglichkeit gibt, diese Spielerlaubnis für jemanden, der so etwas gut heißt, Terror in der Welt und eben sich nicht distanziert von dieser Organisation, dass der eben nicht mehr spielen darf, solange er es nicht tut. Ich sage jetzt mal, früher gab es die RAF. Wenn ich mir vorstelle, früher hätten Spieler gesagt, ich wünsche mir, dass die erfolgreich sind. Das wäre ja völlig inakzeptabel gewesen und genauso sollte man es heute auch handhaben. Es ist eine Terrororganisation und wer sich davon nicht
in aller Schärfe distanziert,
der, glaube ich, sollte erstmal nicht in der Öffentlichkeit in Deutschland Fußball spielen.
Ein Wort noch von Jan Christian. In Mainz gab es auch einen Fall, der war weshalb anders gelagert?
Ja, der war von dem, was über Instagram gepostet wurde, gar nicht so fundamental anders gelagert. Auch der Spieler El Ghafi, also der noch gar nicht so lange in Mainz ist, halt auch erst seit 25 Tagen und halt auch aus einem völlig anderen kulturellen Umfeld kommt, der hat offenbar überhaupt keine Einsicht gezeigt. Die Mainzer haben mehrfach mit ihm gesprochen. Und was man vielleicht auch mal beschreiben kann, was für eine Wucht das für einen Verein erzeugt. Ich glaube halt, dass die Clubs damit ziemlich überfordert sind, die Bundesliga-Clubs.
Er hat Mainz, ja, mit seinem Post aber das Existenzrecht Israels zumindest indirekt negiert
und
in Frage gestellt. Das war
und Masraoui hat halt den Palästinensern den Sieg über Israel gewünscht, was inhaltlich die gleichen Folgen hätte.
So ist es. Ja.
Was nur jetzt in Mainz zum Beispiel, einfach um mal die Größenordnung darzustellen, wenn Mainz etwas auf Twitter postet, dann gucken sich das 20.000 bis 100.000 Menschen an. Jetzt dieser Post, dass der Spieler freigestellt wurde, der ist insgesamt 5,5 Millionen Mal angeschaut worden und 5.000 Mal geteilt worden. Mhm. Es hat fast 10.000 zum Teil sehr aggressive Kommentare gegeben. Dann wurde die Kommentarfunktion abgestellt. Und da sehen wir halt, was diese sozialen Netzwerke inzwischen für eine Wucht haben. Und ich glaube, dass diese Spieler, die das gepostet haben, sich dieser Wucht, glaube ich, in dem Moment nicht bewusst waren.
Also wir verurteilen diesen Terrorakt der Hamas aufs Allerschärfste und sind mit unseren Gedanken
absolut
bei den Menschen
absolut
in Israel. Gleich sprechen wir über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Julian Nagelsmanns Einstand ist geglückt, aber es bleiben natürlich spannende Fragen. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Erfahrungsgemäß ein Thema, das hier in dieser Runde immer zieht. Das interessiert immer alle. Und wir haben Ex-Nationalspieler. Auch Patrick Helmes hat 13 Länderspiele, 13 mehr als wir beide. Ne? Also so ehrlich muss man sein. Julian Nagelsmann hat jetzt schon festgestellt, bei diesem Thema sprechen gefühlt alle mit. Wollen wir auch tun. Wie bewerten Sie seinen Einstand?
Ein sympathischer Start.
Sympathisch.
Nein, ich finde, er hat eine Art, die positiv ist. Er versteht den Fußball. Für mich wahrscheinlich mit Tuchel der schlauste Fußballtrainer, den wir haben. Man wird sehen, ob er aus der Bayern-Nummer gelernt hat, weil er halt viele Spiele jetzt hat. Aber er wird auch noch Themen jetzt bald haben. Was ist, wenn Kimmich zurück ist? Was ist, wenn Neuer zurückkommt?
Das machen wir gleich. Aber einmal so, wie ist Ihr Eindruck? Also wir haben ja eben gesagt, so die Fehler aus der Bayernzeit, das meint, vielleicht hat das da an dem einen oder anderen Punkt einen Tick zu kompliziert angepackt. Jetzt ist Rudi Völler dabei, der erfahrungsgemäß eher dafür sorgt, dass es ein bisschen pragmatischer gehandhabt wird. Ist das von Dauer bei Nagelsmann, dieser Lerneffekt?
Ich glaube, dass Rudi Völler schon ein sehr wichtiger Faktor sein wird. Er ist unfassbar erfahren. Auch nach Hansi Flick heraus muss man sagen, das Frankreich-Spiel mit Rudi war ja für uns irgendwie Gold wert. Und man hat da schon den Turnaround ein Stück weit geschafft. Jetzt hat man zwei gute Länderspiele gemacht, aber wo man auch sagen muss, defensiv waren beide Spiele jetzt nicht überragend. Die Mexikaner waren giftiger, fand ich offensiv auch besser. Aber es waren vernünftige Ergebnisse und ich glaube, Julian versteht es, dass es nach Leistungsprinzip geht und die Nationalmannschaft keine Entwicklungsmannschaft ist. Und das ist das, was wir seit Jahren fabriziert haben. Wir wollten uns auf irgendwas hinarbeiten. Aber das war der deutsche Fußball nie, sondern immer die Besten haben gespielt. Und da hat man auch gute Turniere gespielt und nicht Spieler entwickelt. Die Zeit ist vorbei.
Ist diese bleierne Schwere, die zumindest der letzten Zeit von Flick irgendwie dann doch anhaftete, jetzt überwunden?
Ja, also die Flick-bleierne Schwere ist auf jeden Fall überwunden, weil es natürlich komplett überfällig war. Ich habe die ganze Zeit nicht verstanden, wie das wirklich so lange dauern konnte, bis der DFB das dann endlich erkannt hat, dass das so nicht weitergeht. Das war wirklich, auch ohne dass man diesen Film gesehen hat, war das erkennbar. Aber sie wollten es nicht erkennen. Sie haben auch nicht wirklich ernsthaft darüber geredet. Sie wollten, dass der Trainer bleibt. Sie haben gedacht, Oliver Bierhoff weg. Damit ist sozusagen ein Befreiungsschlag. Der war
ich kann mich noch erinnern, wenn ich das einmal sagen darf. Ja. Du warst dabei. Bernd Neuendorf war mal hier. Da war Tuchel noch auf dem Markt. Da haben wir danach gefragt, was denn mit Tuchel gewesen wäre. Wäre der jemals ein Thema gewesen? Nö, war kein Thema. Nein. Also es war im Grunde genommen von vornherein klar, vor der Analyse offensichtlich Flick absolut bleibt. Und ich habe damals auch gesagt, also wenn man sich
entschließt... Er hat schon gesagt, ne, die Überlegung muss es natürlich geben, ja. Aber...
Es
hat anderthalb Stunden Kaffee trinken gegeben im Hotel Kempinski Grabenbruch und dann war das geklärt.
Gut, aber das ist ja jetzt auch so
weit. Das ist jetzt durch und man muss sagen, der DFB hat wirklich nicht viele gute Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen. Aber eine gute hat er getroffen, nämlich zu sagen, wir gehen jetzt auf Nagelsmann und diese einmalige Chance, dass ein Trainer dieser Qualität überhaupt im Herbst zu haben ist, die hat man ja eigentlich gar nicht. Und diese Möglichkeit, da hat man zugegriffen und hat den richtigen Mann geholt, der halt auch richtig viel Ahnung von Fußball hat, der eine Mannschaft führen kann, der auch ein Draufgänger ist, finde ich auch gut. Und der aber jetzt auch wunderbar erkannt hat, wo es halt hapert, nämlich an der defensiven Stabilität. Also er hat jetzt auch wunderbares Videomaterial, das er mit seiner Mannschaft vor dem nächsten Länderspiel gegen die Türkei sich anschauen kann. Und das wird er auch tun.
Er hat ja auch spannende Personalentscheidungen getroffen, Thomas. Ich darf jetzt hier noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Didi hat sinngemäß zitiert gesagt, auf Gündogan könne man, Didi, verzichten. Jetzt hat er ihn zum Kapitän. Ja, so gesagt. Jetzt hat er ihn zum Kapitän gemacht.
Nee, er war schon Kapitän.
Nagelsmann hat ihn jetzt daran festgehalten, sozusagen. Ja. Lässt ihn weiter im Kapitänsamt. Ist das sinnvoll?
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, für Klarheit zu sorgen. Denn in der Mannschaft, glaube ich, gab es schon nach der desaströsen Weltmeisterschaft, dem Festhalten an Hansi Flick, gab es schon Strömungen, wo man das Gefühl hat, was machen die da eigentlich? Warum sind die eigentlich zum Spiel gekommen? So haben sie gespielt, ja?
Absolut.
Also es war ja ein heilloses Durcheinander, wenn ich an die Länderspiele gegen die Ukraine, gegen Polen, Kolumbien, das war ja ein Wahnsinn, ja? Also dass man nach der WM nicht gesagt hat, also wieder ausscheiden in der Vorrunde, jetzt machen wir was Neues. Und Julian wird der Mannschaft schon einen neuen Spirit einimpfen, das ist klar. Und dass er auch die Diskussion der Kapitänsbinde beendet hat mit Gündogan, finde ich auch richtig, weil immer dann so, ja, wenn der Neuer wieder zurückkommt und wenn er dann in Form ist und so weiter, dann ist der wieder unser Kapitän. Jetzt ist der Gündogan der Kapitän. Ob man, wie Didi sagt, auf den kann man verzichten, dann gibt es wieder welche, die sagen nicht, aber er hat eine Entscheidung getroffen.
Was bedeutet denn, wenn, also Gündogan muss ja dann gesetzt sein. Du hast Mittelfeld gespielt und kannst das intensiv beurteilen. Was bedeutet das für Kimmich? Anders formuliert, geht denn Gündogan und Kimmich zusammen?
Das weiß ich nicht, ob das zusammen geht, aber der Julian wird schon eine Mannschaft vor Augen haben, die er beim ersten Europameisterschaftsspiel auf dem Platz haben möchte. Und er wird erkennen, welche Positionen eben nicht top besetzt sind. Und da wird er auch nichts dran ändern können, weil wir haben keinen Mittelstürmer und wir haben auch keine Weltklasse-Außenverteidiger.
Aber bleiben wir jetzt bei Kimmich.
Und wenn der Kimmich in den Augen von Julian Nagelsmann derjenige ist, der rechter Verteidiger spielen muss, weil das für die Mannschaft das Beste ist, dann wird er ihn dort aufstellen und wird ihn auch davon überzeugen, dass das für die Mannschaft das Beste ist, weil er ihn kennt und weil das Verhältnis von Kimmich und Nagelsmann, als sie in München zusammengearbeitet, glaube ich, zumindest so habe ich es wahrgenommen, schon sehr gut funktioniert hat und auch ein Vertrauensverhältnis da ist. Und deswegen glaube ich, dass er das ganz sachlich auch analysieren wird und dann wird der Joshua Kimmich wird da spielen, wo der Julian Nagelsmann ihn für die Mannschaft am besten sieht. Und Qualität brauchen wir in der Abwehr auf der defensiven Position auf jeden Fall. Denn da haben wir keinen wirklichen Weltklasse-Spieler, das muss man einfach sagen.
Ja, die Problematik ist ja vorne, hast du mit Musiala, du hast mit Wirtz, du hast Sané, du hast wirklich sehr, sehr gute Außenspieler. Uns fehlt auf der Neun halt neben Füllkrug eine zweite Option. Das ist für mich nicht Behrens oder so. Das heißt, du hast nur einen Stoßstürmer aktuell. Und die Problematik wird irgendwann sein, wie machst du es auf der Sechs? Ich fand Groß, hat das jetzt wirklich die Spiele gut gemacht.
Groß, ne?
Groß, genau. Ja, hat es gut gemacht neben Gündogan. Und ich glaube, er wird irgendwann zwangsläufig dazu entscheiden, dass hinten rechts einfach ein großes Problem da ist. Also Tah für mich der aktuell beste Innenverteidiger. Ist ein Innenverteidiger.
Innenverteidiger,
nicht Außenverteidiger. Gehört nicht nach außen. Und das ist halt dieses Syndrom von 2014, als mit Höwe das einmal funktioniert hat. Seitdem versuchen wir immer, irgendeiner hinzustellen. Aber wir haben nur Kimmich, der Weltklasse auf der Position ist. Und ich glaube, wenn du mit ihm vernünftig redest und sagst, auf, Junge, wir brauchen nicht da, ist er der Erste, der das macht. Und du kannst immer noch im Spiel.
Aber sieht er sich nicht selber eigentlich als Sechser, als jemanden, der in der Zentrale des Spiels alles dirigiert und... Was ja irgendwie auch nachvollziehbar wäre.
Ich habe mich auch ganz woanders gesehen in Barcelona, war ich auch nicht.
Das haben wir doch mit Philipp Lahm auch gehabt, dass der ja der Weltklasse auf der rechten Verteidigung da plötzlich die Idee hatte, also ich möchte aber lieber eigentlich mal auf der Sechs den Dirigenten machen. Und wie sind wir Weltmeister geworden? Da hat Philipp Lahm rechts gespielt und im Zentrum hat Khedira und Schweinsteiger
gespielt. Im Verlauf des Turniers ergab sich diese Entwicklung.
So.
Und weil sich Mustafi verletzt hat.
Böse Zungen behaupten, Gott sei Dank.
Ja, weil, Weltmeister geworden,
weil damit haben wir auf allen Positionen mehr Qualität auf dem Platz gehabt. Und das ist das, was der Trainer Überzeugungsarbeit leisten muss. Und da glaube ich, dass Julian Nagelsmann einen guten Einfluss auf Kimmich hat. Und das wird trotzdem ein Husarenritt, sage ich.
Ich glaube aber, dass der Außenverteidiger nicht wie wir früher nur der Linien der Schienenspieler ist. Also habe ja früher gesagt, nur hoch und runter. Er hat ja gegen Japan hinten rechts gespielt im Flix am letzten Spiel. Und da hat man gesehen, es gibt einen Unterschied mit Ball und gegen den Ball. Und wie oft variiert man heute? Nagelsmann, die modernen Trainer, die lassen den Außenhändler innen kommen auf die Sechserposition. Du spielst ja ganz anders. Und deshalb glaube ich schon, dass man ihnen das schon...
Das war diese Hybrid-Sache.
Das fand ich lustig, weil er gesagt hat, ja, Man City spielt ja auch so. Ja. Da kommt dann immer der Stone rein und so weiter. Gegen Japan war das ein einzigartiges Desaster, weil wir null Stabilität haben.
Ja, und weil der linke Linksaußen von
Abläufe
Japan super war, das
keine
war, da hat
Abläufe
nichts gepasst.
So weiter. Da
also
hat
das
überhaupt
kann,
nichts gepasst. Ja.
Das kann man nicht, das kann man mit einer National-, so ein komplexes System mit so einem Hybrid-Sechser, der also rechter Verteidiger und gleichzeitig Sechser, ja beides. Ja, also ja. Rechter Verteidiger und sobald Ballbesitz ist ja dann Kimmich in die Mitte gegangen. Das ist, glaube ich, eine Sache, ich meine, das wisst ihr besser, weil ihr alle so viele Länderspiele gespielt habt. Also so eine Sache muss man, glaube ich, länger trainieren, als dass man da in 4 Tagen das mal eben
entwickeln kann. Naja, man muss eigentlich nur wissen, warum man das macht. Also Fakt ist, das ist in der Position, die dazu dient, wenn man den Flügel zu ist, dass du Schnittstellenball spielen. Okay, aber eigentlich dient es ja nur dazu, wenn du gegen 5-3-2 oder gegen eine enge Kette spielst, dass du das Zentrum überladest, damit du den Außenstürmer dir entgegenholst und du kommst direkt in die letzte Linie rein. Also clever ist das schon und auf dem Niveau sollten die Jungs das schon kennen eigentlich.
Nur das Problem ist, dass gegen Japan dann ungefähr 10-mal 3 Japaner alleine aufs deutsche Tor zugelaufen sind.
Schnell.
Und dann ist es ja wunderbar, dass man dann diesen Schnittstellenpass spielen kann, aber dann stimmt halt die Defensive nicht.
Die Basics, wie man heutzutage so sagt, die müssen halt auch passen.
Ist Havertz nur noch auch auf Strecke Ergänzungsspieler?
Ja, im Moment hat er es schwer. Spielt er in Arsenal kaum. Wenn er spielt, spielt er nicht gut. Selbstvertrauen ist im Keller im Moment.
Galt als das schwer. Talent vor 3-4 Jahren in Leverkusen.
Ja. Ich glaube, dass er ein phlegmatischer Spieler oder Tisch ist. Ist es für viel Geld dann nach Arsenal? Ich dachte eigentlich so, wie sie spielen, weil Chelsea, das war eine funktionale Mannschaft, keine spielende Mannschaft. Ich dachte, dass er nach Arsenal wunderbar reinpasst. Aber wenn du halt für so viel Geld kommst und du hast einen schlechten Start, dann ist es unheimlich schwer, weil du musst da funktionieren. Und er war ja schon in England. Wenn du aus Deutschland kommst, sagen die, gib ihm 8 Wochen, das kriegen wir schon. Nur wenn du schon in England bist und dann kommst du dahin, dann hast du einen schlechten Start, dann vergibst du 1-2 Chancen. Dann ist das natürlich auch ein Rucksack. Das ist eine unheimliche Verantwortung und Belastung, auch diese 80 oder 90 Millionen, die er gekostet hat. Also ob das noch funktionieren wird in Arsenal, ich weiß nicht. Ich habe da kein gutes Gefühl und ich finde es schade, weil er wahrscheinlich der talentierteste deutsche Spieler ist.
Und auf welcher Position, ja? Auf welcher
also
Position?
Sein Problem ist seine Vielseitigkeit, so gesehen.
Ja, und er ist kein Mittelstürmer, ja? Also er ist für mich ein klarer Zentrumsspieler, der aus der Tiefe herauskommt, der auch das Spiel vor sich haben muss, kann mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, was soll er da machen? Ja, also da wirkt er immer so ein bisschen verloren für mich. Aber auf den Positionen, die da in Frage kommen, da haben wir jetzt einen aktuellen überragenden Wirtz, wir haben einen überragenden Musiala, dann kommt Sané, der in guter Form ist. Also wo soll er da wen verdrängen? Ja?
Vielleicht 4-4-2 hängende Spitze, aber es wird halt nicht gespielt. Ne?
Ja.
Ja. Und anderes, sagen wir mal, ein anderer Verlierer, das kann man glaube ich schon so sagen, war Süle, auch im Verein jetzt auf der Bank gesessen. Ist seine Karriere an einem Kipppunkt?
Ja, war sie schon dreimal. Also... Der hatte mehr Kipppunkte wie, ich weiß es nicht. Er ist immer wieder gekommen. Ich hab den größten Respekt vor dem Jungen, was über den alles erzählt wurde. Ich werde das Spiel nie vergessen. In Lissabon im Finale gegen Paris, als er nach 20 Minuten rein musste, hat 6 Monate nicht gespielt und hat gespielt wie ein junger Gott. Also das war, und wie schwer das ist, in so ein Spiel reinzukommen, im Finale, das Spiel ist richtig am Laufen und da hat er gezeigt, was er für ein Herz hat, was er für einen Charakter hat.
Also du glaubst, dass er wieder zurückkommt?
Der wird nächstes Jahr wird er dabei sein.
Ist ja auch nicht weg, aber im Moment gibt es halt eine Delle. Ne?
Nächstes Jahr dabei sein. Den kriegst du nicht kaputt. Der kommt immer wieder, der Süle. Um den würde ich mir am wenigsten Sorgen machen. Und wenn wir über rechte Verteidigerposition spielen, du hast den Tar, der Süle kann da spielen. Und der Kimmich hat jetzt 6 oder 7 Jahre nicht gespielt. Also ich sage auch, das ist eine Position, die wahrscheinlich spielen könnte. Nur du weißt es ja, wenn du so eine Position 6 Jahre nicht spielst, Thomas. Das ist nicht einfach.
Klar. Weißt du, du musst dich darauf einstellen, darauf einlassen, ja, dass du da diese Rolle hast.
Dann heißt es aber noch nicht, dass es funktioniert.
Er hat ja schon gezeigt, dass er spielen kann und dass er auch auf dem Niveau spielen kann.
Ja, aber natürlich kann er das. Nur er hat auch, glaube ich, bei der letzten WM hat er, glaube ich, auch zum Teil oder bei der vorletzten rechts hinten gespielt. Deswegen, also ob das die Ideallösung ist, ich weiß es nicht.
Würdest du Neuer, auch wenn er fit sein sollte, zum Turnier mitnehmen als Nummer 2?
Das muss er entscheiden. Also ich würde ihn fragen, es muss letztendlich er entscheiden. Also, aber ich finde das gut. Also ich habe eine andere Meinung zu Gündogan. Ich finde es auch gut, dass er sich da jetzt positioniert hat, der Trainer. Und genauso finde ich es gut, weil das hat der Ter Stegen, der hat das verdient. Der hat sich das verdient, dass er jetzt erst ist. Der Neuer ist selber schuld, dass er jetzt 10 oder 11 Monate nicht spielen können. Und er muss jetzt diese Herausforderung an. Er ist der Herausforderer. Die Nummer 1 ist Ter Stegen. Wenn Neuer im März, April besser hält, dann wird er halten. Wenn er nicht Nummer 1 ist, würde ich ihn mitnehmen. Ich würde ihm das selbst freistellen. Toni Schumacher hat heute, glaube ich, gesagt, er würde es nicht machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er es wahrscheinlich nicht macht, als Zweiter da mitzufahren.
Kahn hat es gemacht.
Da war das natürlich, da wurde das erst 2-3 Monate vorher entschieden. Also da war die Bedenkzeit, die Oliver Kahn hatte, war etwas.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ter Stegen als zweiter Mann mitgeht.
Auch.
Also da bin ich mir ziemlich sicher, nach all dem, was passiert ist, das würde er nicht nochmal machen. Das hat er 2018 gemacht, nachdem Neuer sehr lange verletzt war. Neuer hat dann eine schwache WM gespielt. Das kann ich mir absolut nicht vorstellen.
Dann wird er Platz frei für meinen Riemann. Als dritter Torwart und als Elfmeterkicker.
An diesem Punkt gebe ich zu Yannick. Yannick, der Trainerwechseleffekt, richtig? Ja. Eine Silbe nach der nächsten. Der Trainerwechseleffekt hat gegriffen beim FC Augsburg. Also kann man das so sagen?
Ja, der hat sowas von gegriffen. Also der FC Augsburg hat ein Jahr lang in der Fremde kein Spiel mehr gewonnen in der Fußball-Bundesliga. Letztmals am 2. Oktober, damals beim FC Schalke 04. Und heute hat der FC Augsburg wieder gewonnen. Also 5-2 in Heidenheim. Und der Spielverlauf, der war schon kurios. Also nach 0-2 Rückstand, nach 20 Minuten führte der Aufsteiger mit 2-0. Danach 5 Tore Augsburg. Also man kann durchaus sagen, dass Jess Torup heute die richtigen Knöpfe gedrückt hat. Wir gucken uns das gleich an. Gibt dann die XXL-Highlights bei uns um exakt 19.30 Uhr. Patrick.
Und Mirko analysiert noch, ne? Der so ist damit dazu.
Der sitzt noch oben.
Ja, sehr gut.
Guckt on detail, alle Szenen, sucht die besten raus, zeichnet ein und wird es gleich präsentieren.
So soll es sein. Also freuen wir uns drauf. Und jetzt zum Abschluss ein trauriges Thema. Bobby Charlton ist verstorben. Du hast in Manchester gespielt, beim Konkurrent bei Manchester City. Und er war vielleicht das Idol bei Manchester United. Welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?
Ja, er war das Gesicht von Manchester United. Also ich glaube, ohne Bobby Charlton wäre Manchester United heute nicht das, was sie sind. Und ist natürlich große Bestürzung. Und hat natürlich auch große Verdienste für den englischen Fußball. Nicht nur für Manchester United, auch für die englische Nationalmannschaft. Und alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, über die Jahre, die ihn kennengelernt haben, haben gesagt, ich glaube, das ist vergleichbar mit Franz Beckenbauer. Eine absolute Ikone, ein Sympathieträger,
unheimlich demütig, unheimlich respektvoll. Und ja, das war der Grund, warum er auch über so lange Jahre als Spieler und auch als Verantwortlicher erfolgreich war.
Unvergessen auch seine Duelle mit Franz Beckenbauer beim WM-Finale 66 und dann 1970. Wir verneigen uns vor dem Fußballer und vor dem Menschen Bobby Charlton, trauern um ihn und sagen jetzt nach einer sehr munteren und auch sehr heiteren Runde, aber auch mit nachdenklichen Momenten, die Zeit, in der wir leben, gebietet das. Dankeschön für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch. Viel Spaß bei den XXL-Highlights. Tschüss und auf Wiedersehen.